Ihr Lieben, ich grüße euch. Susanne Koch, herzlichen Dank für die Moderation. Du hast es schon gesagt, ich habe eine kurze Predigtreihe vor 3 Sonntage zum Thema Krankheit und Gesundwerden. Was hat Gott damit zu tun? Spannende Fragen werde ich in den nächsten 3 Wochen ansprechen. Warum werden wir Menschen überhaupt krank? Und welche Rolle spielt Gott dabei? Wie kann man mit schweren Erkrankungen umgehen? Und will Gott, dass Menschen gesund werden? Und was hat denn die christliche Gemeinde damit zu tun, mit diesem Heilungsgedanken, den du angesprochen hast aus dem Propheten Jeremia? Diese genannten Fragen werden alle beantwortet, aber nicht alle heute. Ja, nicht alle in einer Predigt, sondern es macht Sinn, diese drei Predigten miteinander zu hören. Erst dann gibt es ein Ganzes. Einsteigen möchte ich heute mit einer Krankheitsgeschichte und einer Heilungsgeschichte der Bibel. Die Bibel ist ja voll davon, dass Menschen schwer krank sind, dass sie daran leiden, dass sie Gott in Frage stellen, aber auch, dass sie erfahren, dass Gott hält, dass er hilft, dass er ermutigt, unterstützt und manchmal sogar gesund macht. Diese Geschichte wird uns im Alten Testament überliefert im 2. Königebuch, Kapitel 5. Ich lese sie abschnittsweise und werde sie dann auslegen. Zunächst die Verse 1 bis 3 nach der Basisbibel. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Unsere Geschichte spielt ca. 840 vor Christus in Syrien, nicht in Israel. Syrien war damals ein feindlicher Nachbar von Israel, keine guten Beziehungen, auch in den nächsten Jahrhunderten nicht, heute ja auch nicht. Und umso erstaunlicher ist es, dass Gott an diesem feindlichen General handeln will. Er hat ihm schon zum Sieg verholfen und jetzt geht es um diesen Mann. Wie kommt das? Passt das zu unserem Bild von Gott? Dass er auch seinen Feinden hilft, dass er auch Menschen hilft, die nicht nach ihm fragen? Müsste er nicht nur die Gläubigen segnen und die Ungläubigen bestrafen? Gott an der Seite der Heiden, das ist für die Juden, für die ersten Leser und Hörer dieser Geschichte ein unerträglicher Gedanke. Bereits dieser Vers, liebe Gemeinde, zeigt, dass Gott uns Menschen nicht in Schubladen steckt. Er ist anders als wir. Jesus hat mal gesagt, der Vater im Himmel lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott entscheidet ganz souverän, wem er Gutes tun will. Und manchmal bekommen gerade die Menschen viel Segen ab, die nicht nach ihm fragen oder ihn nicht kennen wollen. Gott ist so großzügig, so verschwenderisch, was seine Liebe und Freundlichkeit betrifft. Zu Naaman. Naaman war der oberste Heerführer Syriens, der zweitmächtigste Mann nach dem König. Er war reich, er hatte viel Einfluss, ein Politiker. Aber ihr wisst selbst, Geld und Macht allein machen nicht glücklich. Naaman war krank, er litt an Aussatz. Einige vermuten dahinter Lepra, andere eine andere Krankheit, der Name ist eigentlich auch egal. Wichtig ist, diese Krankheit war nicht nur schmerzvoll und lästig, so wie viele Krankheiten es ja sind. Nein, diese Krankheit führte dazu, dass Naaman bald sein Umfeld verlassen musste. Aus Angst vor Ansteckung galten alle Aussätzigen als unrein. Sie mussten in einem Ghetto leben, sie durften am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben, seine berufliche Stellung verlieren, seine Familie aufgeben, mit anderen Leidensgenossen dahin vegetieren. Das war seine Zukunft, wenn er nicht bald Hilfe finden würde. Und bevor wir uns seinen weiteren Weg anschauen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf das Mädchen lenken, das israelitische Mädchen, das in Vers 2 erwähnt wird. Denn ohne dieses einfache Mädchen wäre diese Geschichte ganz anders gelaufen und wir wüssten nichts von Naaman. Was wissen wir von diesem Mädchen? Noch nicht mal den Namen, aber ihr Schicksal. Es heißt in der Bibel, syrische Soldaten hatten es auf einer ihrer Raubzüge gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Das muss ich wohl nicht weiter ausschmücken, oder? Was das bedeuten könnte. Aus den Medien wissen wir, was junge Frauen oder Mädchen in Kriegen droht. Geraubt, entführt, getrennt von der Familie, vielleicht missbraucht, wer weiß. Auf jeden Fall hatte dieses Mädchen alle Gründe der Welt, dem Naaman den Pest an den Hals zu wünschen. Es hatte alle Gründe der Welt, innerlich aufzuatmen, als die Diagnose Lepra die Runde machte. Gott sei Dank, es gibt noch Gerechtigkeit auf der Welt. Aber dieses Mädchen ist anders. Das Mädchen sagt, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in meiner Heimat lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Das ist keine Schadenfreude, kein, das geschieht ihm recht, sondern eine tiefe Sehnsucht, wenn er doch, eine Sehnsucht, dass ein Mensch heil wird, auch wenn es sich um einen Feind handelt. Ich muss zugeben, dass mich dieses Mädchen beeindruckt und auch mein oder auch unser Handeln in Frage stellt. Auch wir haben es doch mit Menschen zu tun in unserem Alltag, die uns vielleicht anfeinden, mit denen wir nicht gut klarkommen, die sich vielleicht über unseren Glauben lustig machen, die uns mobben, die uns ärgern. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Was wünschen wir diesen Menschen? Freuen wir uns heimlich, wenn sie mal auf die Nase fallen? Oder tragen wir eine ähnliche Sehnsucht wie dieses Mädchen im Herzen? Wenn doch mein Nachbar begreifen könnte, wie reich mein Leben durch Gott geworden ist. Wenn meine Arbeitskollegen doch begreifen könnten, wie ermutigend die Worte der Bibel sind. Wenn meine Freunde es doch mal miterleben könnten, wie tröstend eine Gemeinschaft sein kann. Liebe Freunde, dieses junge Mädchen war von dieser Sehnsucht erfüllt. Und wir wüssten heute nichts von dem General Naaman, wenn sie diese Sehnsucht nicht im Herzen getragen hätte. Doch die Geschichte geht weiter. Ich lese die Verse 4 bis 7. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram, geh dorthin. Ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit. 340 Kilogramm Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand, wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte, bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für Krieg. Naaman reist nun mit einer Empfehlung des syrischen Königs nach Israel. Eine Menge an Geschenken hatte er im Schlepptau, Silber, Gold, Designerklamotten, das alles konnte sich sehen lassen. Und so tritt er nun vor den israelitischen König Joram und bittet ihn um Heilung. Aber dieser wird misstrauisch und vermutet eine Mogelpackung. Und das kann man ihm auch nicht verdenken, denn ihr müsst wissen, liebe Gemeinde, König Joram war politisch abhängig vom syrischen Königshaus. Und er wusste genau, wenn der Chef aus Damaskus etwas will, das er nicht geben kann, dann bedeutet das Ärger, vielleicht sogar Kampf und Krieg. Und die Heilung eines Aussätzigen, das bekommt er nun wirklich nicht hin. Darum Stress. Er gerät in Panik und zerreißt seine Kleider. Und von einem Propheten hat er noch nie etwas gehört. Dabei hat Elisha, vielleicht gar nicht weit von weg von ihm gewohnt. Elisha selbst bringt sich ins Gespräch. Hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Elisha, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit Pferden und Wagen zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus. Geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte, ich dachte, er kommt selbst zu mir heraus und stellt sich vor mich hin. Dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, erhebt seine Hände und betet in Richtung eines heiligen Ortes und dann heilt er mich. Aber ein Fluss, Abana und Papa, das sind Flüsse von Damaskus, sind die nicht besser als die Gewässer Israels? Dann hätte ich mich gleich dort waschen können, um gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Ich finde, dass diese Geschichte wirklich eine Zumutung ist für Naaman. Zunächst hat er auf den Tipp eines einfachen Mädchens gehört, ne? Stellt euch vor, der Außenminister unserer Bundesregierung hört auf irgendeinen Teenager irgendwo auf der Straße, ja? Und dann funktioniert das Ganze nicht. Er wird zum Gespött der Leute. Das geht schief. Also ein Risiko. Und jetzt kommt er, das müsst ihr euch vorstellen, vor das Haus des Propheten Elisha. Und jetzt erwartet er natürlich, das kennt er so, als Politiker einen standesgemäßen Empfang. Mit Ross und Reiter, mit gewaltigem Streitwagen steht er vor der Tür und erwartet natürlich, dass Elisha kommt und ihn reinbittet und ein großes Theater auffährt. Aber Elisha kommt noch nicht mal selbst raus. Der schickt nur einen Boten. Das ist eine Unverschämtheit. Und Naaman ist sauer darüber. Und dann soll er auch noch 7-mal im Jordan untertauchen in dieser Dreckbrühe. Also in Syrien gibt es Flüsse mit viel besserer Qualität. Ja, hier werden welche genannt, Abana und Papa. Die kommen aus dem Gebirge, tragen frisches Gebirgswasser. Aber der Jordan ist eine Dreckbrühe, also das hätte er auch in der Heimat haben können. Die ganze Sache ist eine einzige Enttäuschung für Naaman. Er ist krank und jetzt kommt auch noch Frust, Ärger und Enttäuschung dazu. Und dieser syrische General hatte eine klare Vorstellung, wie Gott denn handeln müsste. Mit gewaltigem Hokuspokus, mit irgendeiner magischen Handlung. Er hatte eine Vorstellung von Gott. Wie ist es mit euch, meine Lieben, und mit mir? Haben nicht auch wir klare Vorstellungen von Gott? Wie er eigentlich handeln müsste? Was er denken müsste? Wie er eingestellt sein müsste? Da gibt es Anliegen, die uns bewegen, Probleme, die uns umtreiben, Sorgen, die uns den Schlaf rauben, Traurigkeit, die uns weinen lässt. Und dann beten wir vielleicht alleine. Wir beten mit anderen, andere beten für uns. Und eigentlich liegt es auf der Hand, was Gott doch tun müsste, so wie wir uns Gott vorstellen. Aber er tut nicht das, was wir uns vorstellen. Er ist anders, als wir uns das denken. Und dann kommen wir in Zweifel. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Hat er mich wirklich im Blick? Hat er mich wirklich lieb? Oder sind das einfach immer nur fromme Sprüche, die sonntags hier oben von der Kanzel geklopft werden? Ihr Lieben, nirgendwo in der Bibel wird versprochen, dass wir Gott verstehen, dass wir ihn immer verstehen. Es gibt sogar radikale Worte dagegen. Ich möchte euch ein Bibelwort aus Jesaja 55 vorlesen. Da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und glaubt mir bloß, auch ich habe manchmal darunter zu leiden, an einen Gott zu glauben, den ich oft nicht verstehen kann, der so ganz anders handelt, als ich mir das erhoffe, der nicht das tut, worum ich ihn bitte. Auch ich kenne diese Erfahrung, dann an Gott zu zweifeln und zu sagen, was ist das alles hier mit dem Glauben? Und dann habe ich gelernt in meinem eigenen Leben und Christsein, dass ich dann auf Jesus gucken darf. Und da sehe ich, dass im Leid Gott mir nahe bleibt. Und dass ich trotzdem in der Hand dieses Gottes geborgen bin, der seine Arme so für mich öffnet in dem Gekreuzigten. Wenn ich an Gott zweifle, dann schaue ich zu Jesus und sehe, er ist in meinem Leid dabei. In unserer Geschichte will Gott kein Hokuspokus gebrauchen, sondern etwas ganz Normales, etwas Natürliches, nämlich siebenfaches Untertauchen im Wasser. Naaman hatte was Besonderes erwartet. Ich glaube, auch wir sehen uns manchmal nach etwas Besonderem in unserem Glauben. Eine besondere Gemeinde, besondere Gottesdienste, besondere Erfahrungen, besondere Veranstaltungen, besondere Musik. Aber einfach nur Bibel lesen Tag für Tag, beten, diese ganz elementare Beziehung zu Gott zu pflegen, das ist mühsam manchmal, aber es ist die Grundlage. Und wenn wir immer auf das Besondere warten, dann verpassen wir Gott vielleicht. Naaman ist ärgerlich, er will nach Hause, doch schon wieder sind es Diener, die ihn aufhalten. Ja? Diener wagen, Einspruch einzulegen. Ich lese die Verse 13 bis 16. Da traten seine Diener an ihn heran und sagten zu ihm, Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagte nur, wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes und er galt wieder als rein. Darauf kehrte er wieder zum Gottesmann zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Er trat vor ihn hin und sagte, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Elisha aber antwortete, so gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versuchte ihn zu überreden, aber Elisha weigerte sich. Naaman ist ein Mann mit Charakter. Als General ist er eigentlich gewohnt zu befehlen. Aber trotz allem Frust hört er auf seine Diener. Das hat schon was mit Größe zu tun. Er hört auf seine Diener, er befolgt ihren Rat und dann macht er wirklich diese vollkommen unsinnige Handlung. Er geht an den Jordan, taucht sich siebenmal unter und er erfährt Heilung von seiner Krankheit. Aber noch ein viel größeres Wunder geschieht. Er spricht das Bekenntnis aus, jetzt weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Ein gewaltiges Bekenntnis, denn in Syrien verehrte man viele Götter. Nein, man ist froh, dass er sich unbedingt bei Elisha bedanken will. Er will ihn mit Geschenken überhäufen aus Dankbarkeit, aber Elisha lehnt ab, Gott allein gebührt die Ehre. Liebe Gemeinde, hier entdecken wir was ganz Wichtiges, was wir auch im Neuen Testament bei den Jesusgeschichten immer wieder sehen. Das Wunder führt zum Glauben. Das ist nicht immer so. Aber letztlich wünscht sich das Gott auch in unserem Leben, wenn er uns etwas Gutes tut, dann hofft er, dass wir dahinter ihn entdecken, den Geber aller Gaben. Dass wir ihn entdecken, dass wir ihn kennenlernen wollen, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn liebgewinnen. Dass wir Sehnsucht nach ihm selber bekommen. Gott macht seine Güte davon nicht abhängig. Gott verschenkt, wie er will. Aber er wünscht, dass Menschen fragen, woher kommt das Gute? Dass sie dankbar werden, dass sie Gott vertrauen. Das wünscht sich dieser liebevolle Vater im Himmel. Ich lese noch die drei letzten Verse unserer Geschichte. Sie haben es nochmal in sich. 17 bis 19a. Schließlich sagte Naaman, wenn du das nicht willst, dann soll man mir deinem Knecht Erde mitgeben, so viel wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will keine anderen Götter mehr anbeten, nur noch dem Herrn will ich Opfer darbringen, Brandopfer und Schlachtopfer sollen es sein. Nur das eine soll der Herr deinem Knecht verzeihen. Mein Herr der König, besucht den Tempel des Rimmon, um dort zu beten. Und dabei stützt er sich auf meinen Arm. Also muss auch ich dort auf die Knie fallen und mit ihm Rimmon anbeten. Der Herr soll es seinem Knecht verzeihen. Elisha antwortete: Geh hin in Frieden. Nein, man akzeptiert, dass Elisha keine Geschenke möchte, aber zwei Bitten formuliert er doch. Er möchte Erde mitnehmen aus Israel als Zeichen des Andenkens und des Erinnerns. Da bin ich geheilt worden. Da habe ich eine Gotteserfahrung gemacht. Da habe ich den lebendigen Gott kennengelernt. Aber das zweite Anliegen, das wirkt wie ein fauler Kompromiss. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgen konntet. Im Vorfeld möchte er sich bei Elisa Vergebung dafür abholen, dass er den Glauben an den alleinigen Gott nicht ganz durchhalten kann. Ja, also er sagt quasi, ich glaube ja an diesen einen Gott, ich will ihm auch anbeten, aber ich habe da gewisse Verpflichtungen. Wenn mein Chef in den Tempel seines Gottes geht, dann erwartet er, dass ich mitgehe, dass ich ihn stütze und so, und dann muss ich halt auch vor einem fremden Gott niederfallen. Ich hoffe, du kommst damit klar und auch Gott kommt damit klar. Ein fauler Kompromiss irgendwie. Stellt euch das vor. Jemand sagt zu euch, ich habe Gott gefunden, den christlichen Gott. Naja, meine Freundin, die ist Muslimin, da gehe ich auch noch mit in die Moschee und bete da auch. Ich kann halt nicht so richtig anders, ne? Wir gehören zusammen und da muss man auch mal Kompromisse. Ich hoffe, das geht irgendwie klar. Puh, was sagt Elisa? Elisa sagt, kehre heim in Frieden. Nichts weiter. Keine Belehrung, keine Kritik. Und hier wird etwas deutlich, liebe Freunde, wenn Christen unter Nichtchristen leben, dann wird es immer zu Gewissenskonflikten kommen. Naaman spürt das. Er weiß, er möchte diesen Glauben leben, aber er weiß auch, das geht nicht so einfach in einem komplett heidnischen Umfeld. Da kann er nicht anders, als irgendwie Kompromisse zu machen. Und wenn jetzt Elisa sagt, kehre heim in Frieden, dann will er damit nicht sagen, ach, ist alles okay, macht nichts, ne, das passt schon. Aber es ist ein Trostwort für einen, der nach dem richtigen Weg sucht. Der weiß, irgendwie passt es nicht, aber der auch noch nicht aus der Nummer rauskommt aus dieser Spannung. Und dann zu wissen, geh im Frieden. Wenn du im Frieden Gottes gehst, wirst du gute Entscheidungen finden, treffen. Ich komme zum Schluss, liebe Freunde. Wir haben es hier mit einem kranken Menschen zu tun, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen Hilfe und Heilung erfahren hat. Es ging nicht nur um ein körperliches Gesundwerden, das wurde schon deutlich. Dieser Mann hat sich insgesamt verändert. Und darum ist auch das Wort Heil, was du, Susanne, gebraucht hast in der Begrüßung, so hilfreich an dieser Stelle. Und es führt uns schon mal auf die Spur der nächsten beiden Gottesdienste. Ich will euch sagen, was auf euch zukommt. Nächste Woche werde ich zwei Fragen beantworten. Woher kommt es grundsätzlich, dass wir Menschen krank werden? Woher kommt es grundsätzlich, dass wir überhaupt sterben müssen? Und hat Gott irgendwas damit zu tun, mit unseren schweren Erkrankungen? Die zweite Frage, die ich nächste Woche ansprechen möchte, wie können wir damit umgehen, wenn wir schwer krank sind? Oder wenn andere Menschen schwer krank sind, vielleicht seid ihr gar nicht betroffen. Aber vielleicht kennt ihr den Nachbarn oder die Freundin, das Enkelkind, die davon betroffen sind. Und in zwei Wochen, am 24. Oktober, will ich dann nochmal fragen, was hat Gott damit zu tun? Will er, dass wir Menschen krank bleiben? Will er, dass wir Menschen gesund werden? Wer kann gesund werden? Wer soll? Und welche Rolle spielt unsere Gemeinde dabei? Bei dem Heilwerden, bei dem Gesundwerden? Ihr dürft gespannt sein. Amen.